Hallo Klickenabendler, hier ist der Smooker.
Und die Berna.
Und wie man hört, befinden wir uns wieder im Auto, was heißt, wir kommen von einem Event zurück. In diesem Fall von der Großstadt Merseburg. Was ist denn in Merseburg? Außer dass Siri auch noch sagt, dass was in Merseburg ist.
Siri kennt Merseburg, ja. Ja, eigentlich ist da ziemlich viel, nämlich die Spieleoffensive, die Puzzle-Offensive, Korax Games.
Die Würfeloffensive.
Richtig, die Sommeroffensive.
Haben sie nicht noch eine Maloffensive? Ich weiß gar nicht.
Weiß nicht.
Und vor allem gibt es da das Stadtzeichen, das sind die Merseburger Raben. Und es gibt da auch ein Kloster, in dem wir zu Gast waren. Da waren wir nämlich eingeladen. Das war das Kloster in Merseburg. Das wird auch gerade aufgebaut. Das ist eine Baustelle, so wie es aussah. Und ja, wir haben da auch tatsächlich beigesteuert, dass die Baustelle weitergeht, indem wir Kuchen vor Ort gegessen haben.
Das erklärt jetzt immer noch nicht, warum wir da waren. Wir waren nämlich nicht wegen dem Kloster da.
Das ist richtig. Korax Games hat uns eingeladen. Das heißt in diesem Fall, das ist ja ein neuer Verlag, den es jetzt seit ungefähr ein bisschen über einem Jahr gibt. Und der Verlag wird geführt unter anderem vom Frank Noack. Und der hat uns und noch ein paar andere Presseleute und noch den einen oder anderen aus der Spieleindustrie eingeladen vor Ort, um mit ihm zusammen Freitag bis Sonntag zu verbringen. Also Freitagabend sind wir schon angereist. Und vor Ort konnte man dann schon die kommenden Korax-Spiele spielen, die im Herbst rauskommen sollen. Die haben wir dann natürlich auch vor Ort für euch gedreht. Und es gab auch schon den einen oder anderen Prototypen zu spielen, der erst für nächstes Jahr oder übernächstes Jahr geplant ist, beziehungsweise wo sie noch nicht wissen, ob das Korax-Spiele werden oder nicht. Das war sozusagen Sinn und Zweck dieses ganzen Events. Vor Ort waren auch ein paar Leute. Wir haben zum Beispiel den Johannes getroffen von Hunter und Kron. Brettspielpoesie war da in doppelter Mannschaft. Wer war denn noch da? Spieleleiter war da, genau.
Arne war da.
Der Arne von den Brettwissern. Hallo Arne. Und auch ein paar neue, mit denen wir leider gar nicht so viel Zeit verbracht haben, mit dem Reden zum Beispiel.
Mieblav.
Mieblav, was ich einen sehr lustigen Namen für einen Brettspielblog finde. Die schreiben wohl auch über Spiele, habe ich mir auch leider noch nicht ansehen können und wir kamen dann doch nicht dazu, mit denen relativ lang zu reden. Aber wir haben mit einem oder anderen Kollegen von uns gespielt und haben uns auch sehr lange mit dem Frank unterhalten und noch mit vielen anderen. War sehr, sehr lustig, war sehr informativ. Man tauscht sich ja dann immer aus über dies und das, vor allem viel über Spiele und über die Szene. Und wir haben natürlich vor Ort die Spiele vor allem für euch kennengelernt. Und eigentlich haben wir, soweit ich mich jetzt gerade erinnere, auch alles abgefilmt. Was wir tatsächlich dann doch vergessen haben, beziehungsweise zeitlich nicht mehr geschafft haben, war die kooperative Variante eines Brettspiels. Das haben wir sozusagen nur erwähnt in dem Video und stellen euch das Basisspiel vor. Da haben wir die Erweiterung tatsächlich nicht abgefilmt. Aber das holen wir ja vielleicht dann auch nach. Ja, direkt als wir da ankamen, war das erste Spiel... direkt als wir ankamen, haben wir uns erstmal sehr lange unterhalten mit Nils Herzmann, weiß gar nicht.
Ich weiß den Nachnamen nicht, Nils heißt er.
Nils, genau. Der macht ja auch einen YouTube-Channel und haben uns noch mit dem einen oder anderen unterhalten. Wir haben aber, glaube ich, auch am ersten Tag schon ein Spiel gespielt.
Ja, Einstein.
Ach ja, genau, Einstein. Ja, Einstein gehört zu den Spielen, die schon produziert sind im Ausland. Das ist von einem kleinen Verlag, ich weiß gerade gar nicht welcher.
Müsste ich mal googeln.
Guck doch mal gerade. Dafür hat man ja heutzutage die modernen Techniken im Auto, nennt sich Smartphone. Und dann findet man das relativ schnell raus. Ich habe auf meinem Handy auch ganz viele Bilder gemacht, damit wir, wenn wir irgendwas vergessen, zu dem Spiel nachgucken können.
Atana.
Richtig, Atana, genau. Das sind auch die Macher von Tesla vs. Edison und Tesla vs. Edison Duell. Du hältst das Mikro viel zu tief. Jetzt ein bisschen zu hoch? Okay.
Nein, gut. Gar nicht. Der Passt. Anschlag
passt.
Sprengt gleich die Leiste.
Ich sprenge die Skala. Genau. Ja, also von denen haben wir Einstein gespielt. Atana Games heißen die. Ich meine, dass bisher kein Spiel davon in Deutschland veröffentlicht worden ist, außer durch Crowdfunding gab es eine Übersetzung. Ich glaube, vom Tesla vs. Edison, beziehungsweise von Tesla vs. Edison Duell. Ich meine in dem Fall auch bei der Spieleschmiede, genau. Aber es kam kein Spiel als Verlag, jetzt zum Beispiel bei Korax Games oder bei irgendeinem anderen Verlag, raus. Genau, und wir haben Einstein gespielt, in diesem Fall zu viert. Ist ein kleines Puzzlespiel. Um was geht's denn da?
Ja, also man hat so vier verschiedene Arten von Puzzleteilen vor sich liegen. Die sind natürlich alle etwas, etwas abwegig geformt. Das heißt, die sind nicht irgendwie quadratisch oder ein Dreieck oder sonstiges, sondern sind halt einfach alle, das eine ist, ja, wie soll man das beschreiben, ist im Prinzip, ist es ein Viereck, aber kein rechteckiges Viereck, sondern so ganz schief und schräg geschnitten. Dann haben wir eine Raute, dann gab es noch so eine Art Pfeilspitze und das vierte weiß ich gerade nicht mehr, ist ja auch egal. Genau, und wir bauen in der Mitte alle zusammen an einem Puzzle. Und zwar funktioniert das immer so, wenn man am Zug ist, darf man maximal man darf zwei Teile legen von seinen eigenen. Und man hat sogenannte Auftragskarten vor sich ausliegen. Und es liegen nochmal drei Auftragskarten für alle in der Mitte. Und man versucht, diese Gebilde, die man sozusagen da hat, zu erfüllen. Aber nicht nur mit seinen eigenen Teilen, sondern man kann auch die Teile der Mitspieler nutzen.
Genau, hast du ziemlich gut zusammengefasst. Ich muss sogar immer zwei Teile anbauen. Und ich versuche halt, die Karten zu erfüllen. Sowohl die von der Mitte als auch meine. Und die in der Mitte sind aber nicht Karten, die gewisse Gebilde wollen, sondern meine Karten wollen gewisse Gebilde. Also zum Beispiel zwei Dreiecke nebeneinander, darüber die Raute und zwar genauso ausgerichtet. Und die Karten in der Mitte wollen dann zum Beispiel sowas wie fünf Rauten, die aneinander hängen oder ein Teil, was an vier Teilen verbunden ist, etc. sowas. Das heißt, man kann die mit erfüllen. Und wenn ich am Zug bin und lege etwas, dann gucke ich halt, ob ich eine meiner Aufgaben schaffe. Ich versuche das natürlich taktisch so zu spielen, dass ich was hinlege, dass ich es auch schaffe. Und ich kann dafür auch Teile von Mitspielern mitverwenden. Und wenn ich es dann geschafft habe, kriege ich auf jeden Fall die Karte, die ist Siegpunkte wert. Das kann wenige bis viele Siegpunkte sein, je nachdem, wie schwer die Karte zu bauen ist, von den Elementen und der Anordnung her. Und wenn ich Teile von Mitspielern mitverwende, bekommen sie dafür für jedes Teil, was ich mitverwende, einen Stern. Und der Stern ist auch ein Siegpunkt wert. Ja, und das spielt man so lange, bis eine Endpunkt-Siegbedingung erreicht ist. Ich meine, eine davon war zum Beispiel, dass einer alle Karten durch hat. Ich weiß gar nicht, was der bei uns jetzt das Spielende angetriggert hatte. Habe ich jetzt vergessen.
Ja, ich glaube, oben die Karten waren weg, oder? Der Gemeinschaftspool war weg, glaube ich.
Kann sein. Also es gab drei verschiedene Sachen, die das Spiel irgendwie beenden können. Und dann werden einfach die Punkte gezählt, die Karten, die man sozusagen geschafft hat, plus die Sterne und wer am meisten hat, der gewinnt das Spiel. Nett ist noch das Thema, es ist das Thema sehr Einstein und tatsächlich befinden sich auf allen Auftragskarten, die ausliegen, eine kleine Geschichte, die auf das Leben von Einstein hinweist und einem nette Informationen liefert vom Leben von Einstein. Da steht zum Beispiel was über sein Baby oder wie er als Kind war, was über seine Frau etc.
Ja.
Genau. Wir haben es zu viert gespielt. Wie fanden wir es denn?
Ja, also grundsätzlich fand ich es nicht schlecht. Ist halt ein nettes Puzzlespiel. Ich fand auch durchaus dieses Element, dass man sozusagen gemeinsam in der Mitte puzzelt und dann die anderen Teile mitbenutzt. Das fand ich schon ganz spaßig. Das Problem an der Sache, ich meine, wir haben es relativ spät abends gespielt, nach einer elendig langen Autofahrt. Also von daher muss man das vielleicht auch nochmal gucken. Aber zu viert war die Downtime halt schon recht hoch.
Ja, also elendig lange Autofahrt. Wir sind ja von Frankfurt gekommen nach Merseburg. Das waren 5 Stunden durch Stau. Das hat sich also ganz schön hingezogen. Mal gucken, wie lange wir jetzt heute zurück brauchen. Aber ungefähr damit rechnen wir auch. Jetzt im Moment fahren wir zum Beispiel auf einer Landstraße, um einer Volltotalsperrung, so wie es aussieht, auf der Autobahn zu entgehen. Ist also gar nicht so einfach, von Frankfurt nach Merseburg zu bekommen in einer relativ kurzen Zeit mit dem Auto. Ja, also wir haben es relativ spät gespielt. Wir waren da auch schon relativ müde. Wir haben es zusammen gespielt. Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube mit einem Erklärer.
Nee, war kein Erklärer.
Haben wir es nicht mit dem Hunter sogar gespielt? Doch. Das haben wir mit dem Johannes gespielt auch.
Ist ja auch irrelevant.
Wir haben es also relativ spät gespielt gehabt. Und das kommt natürlich dazu. Aber ja, das mit der Downtime stimme ich zu. Das war das, was mich am meisten an dem Spiel gestört hat. Das Spielmaterial fand ich eigentlich ganz schön. Aber de facto, wenn man das zu viert spielt, was wir getan haben, das ist die Höchstpersonenanzahl, merkt man halt eine unglaubliche Anzahl an Downtime, bis man überhaupt am Zug ist. Weil ja jeder Spieler zwei Elemente legen muss und er muss da auch ein bisschen nachdenken und dreidimensional die Teile drehen in seinem Kopf, um zu wissen, wo er perfekt anlegt. Und das Blöde ist, bei vielen Spielen kann ich ja im Voraus planen, wenn ich dran bin, und dadurch gehen die ganzen Züge deutlich schneller. Das kann ich aber bei Einstein eigentlich fast gar nicht. Ich kann es bedingt versuchen, aber die Tatsache, ob dieses Feld, wo ich denn dann mein Element anlegen möchte, noch frei bleibt, bis drei Spieler jeweils sechs Teile hinzugefügt haben, bis ich wieder am Zug bin, ist nicht so hoch, wie man denken mag. Das hat tatsächlich zwei, dreimal funktioniert, aber ganz oft halt auch nicht. Und damit muss man wieder überlegen, ja, wo kann ich denn dann anbauen? Und diese Downtime, die hat mich einfach ein bisschen gestört. Im Verhältnis jetzt zu anderen Puzzlespielen wie Ubongo, wo alle gleichzeitig spielen, da ist das was ganz anderes. Oder Bärenpark, da kann man mitdenken etc. Das geht bei Einstein nicht so. In der Hinsicht würde ich es eigentlich nicht wieder gern zu viert spielen. Wenn, würde ich sagen, das ist wahrscheinlich ein schönes Zwei-Personen-Spiel, was man dadurch taktisch spielen kann. Helfe ich dem anderen oder versuche ich es ihm zu verbauen? Maximal zu dritt, aber zu viert würde ich das nicht nochmal spielen. Und dazu kommt, es gehört tatsächlich eher zu den Spielen, die ich in Persona gar nicht mehr so sehr mag. Ich mag Puzzlespiele tatsächlich schon, aber dieses, ich muss Aufträge erfüllen, indem ich gewisse Elementformen auf dem Plan baue und sonst ist da nicht viel an Gags, ist nicht mehr ganz so mein Spielmetier. Da spiele ich viel, viel lieber Ubongo auf Zeitdruck oder einfach ohne Zeitdruck ein schönes Bärenpark oder...
Was übrigens das Gleiche ist, du musst Aufträge erfüllen und die Teile in der richtigen Reihenfolge ansortieren.
Das ist richtig, aber da habe ich ja den direkten Impact zu den Mitspielern, dass ich versuche schneller zu sein und habe dieses Tetris-Element und bin dauernd am Zug. Also ich muss, diese Wartezeit ist einfach nicht da und das stört mich tatsächlich bei Einstein immens. Ja, ob das Spiel tatsächlich in Deutschland rauskommt, wissen wir sowieso nicht. Es lag halt aus, ich schätze mal, weil vielleicht überlegt wird, ob man es in der Spielschmiede übersetzt. Aber ob das was für Korax Games ist, glaube ich eher nicht.
Okay, dann haben wir gespielt Vikings Gone Wild. Der Deckbilder sozusagen, der neue.
Ja. Das ist auf jeden Fall ein Korax Games Spiel. Das heißt, das kam jetzt, glaube ich, gerade druckfrisch aus der Presse. Ich meine, vor ein oder zwei Wochen kam das gerade raus. Das sind sie jetzt gerade am Versenden an die ganzen Spielschmiede-Leute und wird dann aber auch als Korax Game Neuheit gelistet. Der Originalverlag heißt übrigens Lucky Duck Games. Noch nie gehört. Ist aber auf der Schachtel und es ist das erste Spiel bei Korax Games mit dem Seal of Excellence. Vom Dice Tower, was auf der Schachtel ist. Also der Dice Tower hat da das Seal of Excellence vergeben. Fragt mich nicht, was das jetzt genau heißt, das weiß ich nicht. Vikings Gone Wild ist ein...
Vikings,
ja, tut mir leid. Ich spreche das immer mit W aus, weil ich immer an Wikinger denke. Aber der Titel ist ja komplett in Englisch. Vikings Gone Wild ist, soweit wir jetzt erfahren haben, eine App-Umsetzung. Also gab es oder gibt es anscheinend ein Smartphone-Spiel, in dem man diese Wikinger spielt, die dann gegenseitig auf die anderen draufhauen und ihr Volk erweitern. Und was sich hinter Vikings Gone Wild, dem Brettspiel, hinter verbirgt, ist ein reiner Deckbilder. Das heißt, hier wurden verschiedenste Elemente aus bekannten Deckbilder-Spielen genommen und zu einer neuen Kombination zusammengefügt. Ich würde sogar sagen, durchaus gelungen. Und ja, im Prinzip so von mehreren Deckbildern, glaube ich, die positiven Elemente, die anders waren und daraus ein neuer Deckbilder gebaut, der aber jetzt an sich so keine neuen Elemente in Deckbilder reinbringt, aber ein wildes Mischmasch aus bekannten Deckbildern ist. So haben wir zum Beispiel das typische Element vom ersten Deckbilder, der halt auf dem Markt so erschienen ist oder der das bekannt gemacht hat von Dominion. Es liegen Karten aus und wenn ich am Zug bin, mische ich meine Karten, ich ziehe vier auf, ich ziehe fünf auf, genau, das war bei Dominion meine ich auch so, die meisten ziehen ja fünf auf und ich habe auf meiner Hand Karten, mit denen ich die Karten aus der Mitte kaufen kann. Und zwar habe ich halt Goldbarren, mit denen ich mir Karten kaufen kann und die schmeiße ich dann ab und kaufe mir dann dementsprechend Karten aus der Mitte. Ich kann beliebig viele Karten kaufen. Das ist nochmal ein Unterschied zu dem einen oder anderen Deckbauer, wo man, glaube ich, nur einen Kauf hatte. Das war zum Beispiel bei Dominion so. Man musste sich dann Käufe dazu holen. Das muss man hier nicht. Man kann so lange kaufen, wie man halt Geld hat. Was hier auch anders ist, ist sozusagen beim Kauf, es gibt zwei Währungen. Ich habe jetzt nicht jeden Deckbuilder gespielt, ich weiß nicht, ob das Standard ist oder nicht. Also es gibt auch noch Bier und für Bier kriege ich halt andere Karten als für Gold. Für Gold kann ich mir zum Beispiel, ich meine nur...
Na, für Gold konntest du, also die Brauerei und das Bierdepot, wow. Und aber auch noch...
ich konnte mir nicht die Kampf.
Doch, für die eine Kampfkarte brauchtest du Bier und Gold und für die Verteidigungskarten brauchtest du auch Gold.
Genau, also wir haben aber trotzdem zwei Währungen und von Bier habe ich erstmal deutlich mehr. Das heißt, ich muss erstmal gucken, wie ich mich da überhaupt aufteile. Das ist also ein neues Element, dass es zwei Währungen gibt. Ich kann kaufen und ich kann vor allem Leute angreifen. Das ist so ein Element, das kennt man zum Beispiel aus Quarriors oder Pegasus hatte doch mal da diesen Deckbilder mit den Vampiren und so, da war das auch so. Genau, also ich kann auf die anderen draufhauen und die können sich verteidigen. Ich hau aber nicht auf die Mitspieler drauf, sondern auf die Gebäude vor ihnen. Und ich schätze mal, ich kenne die App nicht, aber ich schätze mal, dass das von der App kommt, dass man einzelne Gebäude von den Mitspielern, die sie aufbauen, sozusagen kaputt machen kann. Das kann man in diesem Spiel auch, wobei ich nichts kaputt mache, sondern ich kriege dadurch Siegpunkte, wenn ich denn ein Mitspielergebäude angreife, das Hauptgebäude vor allem, kriege ich Siegpunkte, wenn er das nicht verteidigen kann. Wenn er es verteidigen kann, kriegt dafür der Mitspieler, obwohl ich am Zug bin, Siegpunkte. Ja, was können wir noch tun? Wir können vor allem auch Gebäude vor uns auslegen, aber nicht beliebig viele. Am Anfang nur 3. Dafür müssen wir unser Hauptgebäude upgraden. Dann können wir 6 auslegen und ich glaube, wir müssen nochmal upgraden. 8 oder so.
Das weiß ich mir aber ja nicht.
Genau, aber das Problem ist, je mehr wir das upgraden, umso eher wird es attraktiver für die Mitspieler anzugreifen. Sie brauchen zwar einen höheren Kampfwert, aber wenn sie den haben, kriegen sie halt auch mehr Siegpunkte. Ein Mitspieler kann auch nicht mehrmals angegriffen werden. Die Gebäude werden markiert, die angegriffen worden sind und können eigentlich nicht nochmal angegriffen werden. Und wie gesagt, man kann sich ja auch verteidigen mit Verteidigungskarten, die man vorher gekauft hat. Ja, kauft man Gebäude, die produzieren. Es gibt welche, die produzieren Gold, es gibt welche, die produzieren Bier und es gibt auch Vorratsgebäude dafür, denn man darf tatsächlich am Ende der Runde keinen Rohstoff aufheben. Man muss sie alle sozusagen ausgeben oder wegschmeißen und habe ich halt ein Vorratsgebäude, dann kann ich sie da einlagern. Wird aber ein Vorratsgebäude angegriffen, kriegt man wiederum einen Rohstoff aus dem Vorratsgebäude. Also man kann klauen. Ja, genau. Das sind im Prinzip schon fast alle Regeln. Was es noch gibt, ist ein Element aus, ich kenne es zumindest aus dem Deckbilder Ascension, genau. Oben die Reihe, ich weiß gerade nicht, wie die heißt.
Also Odins Fahrt heißt sie bei Vikings Gone Wild.
Genau, Odins Fahrt, da liegen Karten aus, die rotieren auch immer wieder durch. Also wenn wir alle dran waren, rotiert mindestens eine Karte, aber man kann die auch auflösen, sowohl gegen Bier als auch gegen Gold, als auch beim Angriff. Also da sind verschiedene Karten dabei und damit kann ich auch mein Deck verbessern oder halt Siegpunkte generieren mit den Karten, die da oben durchrotieren. Genau, und das sind im Prinzip alle Sachen, die es gibt. Wir spielen unser Deck sozusagen durch. Das Spiel ist vorbei, wenn eine gewisse Rundenzahl erreicht war? Nee,
wenn einer 30 Siegpunkte hat.
Ach ja, genau. Die 30 Siegpunkte war der Triggerer, beziehungsweise, das war jetzt nur im 4-Personen-Spiel, es kann auch bis zu 40 Punkten gehen, ich schätze mal, wenn weniger Mitspieler am Tisch sind. Genau, und am Ende des Spiels gibt es noch 4 Sonderkarten, die ausliegen. Die bringen mir wiederum Siegpunkte, wenn ich am meisten von Odins Fahrtkarten gesammelt habe. Wenn ich am meisten Kampfschweine gesammelt habe, das sind die Karten im Kampf, die besonders stark sind, aber halt auch sehr viel kosten. Wenn ich am meisten irgendwas anderes habe. Also alles so meisten Karten, die von vornherein offen ausliegen, die einem so ein bisschen das Spiel vorgeben, wie man es denn spielen sollte. Und was wir jetzt auch noch weggelassen haben, es gibt noch die Auftragskarten, die haben auch noch einen speziellen Namen bei Vikings. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißen, aber jeder hat 2 Auftragskarten offen vor sich liegen. Und die kann man erfüllen, allerdings wenn man am Zug ist, immer nur jeweils eine davon. Und die haben dann zum Beispiel so Aufträge wie, was waren da dabei? Baue dieses Gebäude und dann hast du es erfüllt oder lager mindestens 4 Gold ein. Oder sowas in der Art. Genau, das ist im Prinzip Vikings Gone Wild. Was es dazu auch gibt, also das haben wir auf jeden Fall komplett für euch auf Video aufgenommen, dann könnt ihr es euch nochmal detailreich von der Cuddy erklären lassen und zeigen lassen. Was es dafür auch gibt, ist auch eine Erweiterung, die wir leider vor Ort dann nicht gespielt haben, weil wir dann erstmal die anderen Sachen gespielt haben und dann ging die Zeit doch ein bisschen schneller um als gedacht. Die Erweiterung ist eine separate Schachtel und die macht aus dem Spiel, was so jetzt erstmal ein komplett kompetitives Spiel ist, also die anderen ständig angreifen, um Siegpunkte zu generieren, macht daraus ein kooperatives Spiel. Dann gibt es diesen Odins Pfad komplett nicht, es gibt diese Auftragskarten nicht, sondern es gibt nur die Karten, um mein Deck zu verstärken, die es in der Mitte halt gibt, die Gebäude und die Angriffs- und Verteidigungskarten. Und wir versuchen uns gegen eine Monstermacht zu behaupten, die ständig näher rückt und ab einem gewissen Grad schadet die uns halt. Und wir versuchen uns da taktisch abzusprechen, unsere Kampfstärke zu bündeln und gegen die Monster vorzurücken in einem kooperativen Spiel. Das erinnert also ein bisschen an, ach, das haben die anderen auch gesagt, es gibt so ein anderes, das der Jörg so vor allem gern gespielt hat. Thunderstone, genau, ja, wo man auch in den Dungeon rein musste und gegen Monster kämpfen musste als Deckbauer und hatte auch Licht und sowas dabei gehabt. Also daran erinnert es anscheinend stark. Genau, und die Erweiterung heißt dann Ragnarök. Ja. Ja, wie hat uns das grundsätzlich gefallen? Ich weiß, Bernhard zu fragen danach ist immer schwierig, weil sie nicht so der Mega-Deckbau-Fan ist, wie ihr sicherlich wisst.
Ja, ich fand's okay. Ich würde auch noch mal mitspielen, aber ja, Deckbau ist ja nicht so meins. Es ist also eher so ein bisschen, ja, naja. Also wie gesagt, es ist okay. Kann man schon mal spielen, aber ich würde es persönlich mir jetzt nicht kaufen.
Ich fand's vollkommen in Ordnung. Hat mir vor allem durch die Grafik und das Thema tatsächlich hat mir das sehr gut gefallen. Ich bin jetzt auch nicht so der mega normale Deckbau-Fetischist. Also Dominion spiele ich gern mal mit, aber ich spiele lieber so diese Sonderdeckbauer wie Freitag oder Quarriers oder so ein Sackbauer wie Orléans. Also die nochmal irgendwie was mehr machen als nur den reinen Deckbau und das nur als Mechanismus verwenden, aber dann noch ganz viele andere Mechaniken. Also diese reinen Deckbauer bin ich auch nicht der Mega-Fan von. Aber ich denke, das Spiel hat auf jeden Fall seine Fangemeinde. Und wer Deckbauer mag, dem wird auf jeden Fall gefallen, dass viele Mechaniken, die aus unterschiedlichen Deckbauern verwendet worden sind, hier zusammengemischt worden sind. Das ist sozusagen so ein bisschen das Best-of der letzten 3-4 Jahre Deckbauer, würde ich mal sagen, ist da so drin an den Mechaniken. Und dazu kommt, dass das Thema halt sehr schön umgesetzt ist. Ne? Mit dem Bier, es gibt dann noch diese Marker, die wirklich aus Holz sind. Also man legt da wirklich Holzfässer hin und kleine Holzgoldbarren. Also da wurde sehr viel Mühe rein investiert. Und ja, wer Deckbauer mag, der ist hier sicherlich nicht verkehrt. Wie gut dann die kooperative Variante ist, das kann ich jetzt nicht einschätzen. Aber wer gern immer wieder mal einen Deckbauer auf dem Tisch hat, der freut sich hier garantiert. Also bin ich mir ziemlich sicher. Also es bringt nichts Neues, Innovatives, aber das Innovative wäre dann halt hier, dass verschiedenste gute Elemente kombiniert wurden. Ja.
Gut, dann haben wir ein Spiel gespielt, was eigentlich schon länger draußen ist, wir aber tatsächlich noch nicht kannten.
Richtig, der Jörg hatte das damals, glaube ich, vorgestellt und ich meine auch rezensiert, ich bin mir gerade aber nicht sicher. Bei dem Spiel handelt es sich um ein Spiel von Geek Attitude Games, was dann aber bei Korax Games auch veröffentlicht worden ist in deutscher Sprache. Und zwar nennt sich das Spiel Not Alone. Und Not Alone ist vor allem ein kleines Horrorszenario aus so einem schönen alten Science-Fiction-Film. Denn was genau ist denn passiert?
Genau, also wir sind Weltallreisende, sage ich mal so, und wir sind mit unserem Raumschiff auf einem fremden Planeten, dessen Namen ich leider gerade vergessen habe, abgestürzt. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir von diesem Planeten wieder runterkommen. Also wir sind gestrandet sozusagen und wollen gerettet werden, aber auf diesem Planeten ist ein sogenanntes Wesen, was sozusagen versucht, uns zu erwischen und unsere Rettung zu verhindern.
Ja, das versucht sogar noch viel, viel mehr. Das ist nämlich ein allwissendes Wesen und das zehrt so ein bisschen von unserer Lebensenergie und regeneriert sich dadurch und das möchte es möglichst lange. Das heißt, es zehrt langsam von unserer Energie und möchte unserer Nähe bleiben und möchte aber auch dafür sorgen, dass wir den Planeten vor allem nicht verlassen, bis es denn genug Energie von uns abgezogen hat. Genau, wir haben das Alien wird nicht gespielt durch einen Computer oder sowas, sondern ein Mitspieler spielt die Alien-Seite und alle anderen Mitspieler spielen die Mensch-Seite. Was heißt, es handelt sich hier um ein volles, semi-kooperatives Spiel. und es ist asymmetrisch. Das heißt, die Menschen haben andere Karten und Regeln als das Alien selbst. Von den Karten her, es liegen normalerweise beim Grundspiel einfach 10 Orte aus und auf der Hand haben wir, glaube ich, trotzdem nur 5, können diese 5 Orte wählen und mit einem Ort kommen wir dann auf die Orte 6 bis 10, beziehungsweise können uns diese Karten dann auf die Hand nehmen und mit der Zeit haben wir dann mehr und mehr Auswahl. Warum sage ich nur so angangsweise? Ich habe das Grundspiel tatsächlich gar nicht gespielt. Wir haben es ja jetzt, wie gesagt, hier auf dem Event kennengelernt und auf dem Event haben wir dann das gleich mit Erweiterung gespielt, die 10 Orte komplett austauscht durch 10 neue Orte und damit haben wir es gespielt und wir haben uns dann erklären lassen, was der Unterschied zum Grundspiel ist und dass man die Karten dann mischen kann. Also im Grundspiel gibt es auch die Orte 1 bis 10 und man kann entweder alle Orte austauschen, so haben wir es jetzt gespielt, oder man könnte einzelne davon austauschen, 3 oder 4 oder was, wie viel auch immer man möchte, und kann das beliebig mischen. Aber ansonsten ist die Basis identisch. Das heißt, wir versuchen uns zu unterhalten als Menschen und irgendwie uns auf diese Karten aufzuteilen. Und danach ist das Alien dran und spielt aus seinem Alien-Deck eine Karte. Also wir legen verdeckt eine Karte hin, die sagt, ich gehe zum Beispiel zum Ort 2 und die Berner legt eine 3 vor sich verdeckt. Und dann bestimmt das Alien, wo es hingeht. Das darf sich auf einen Ort setzen und je nach Karte, dass es spielt, bis auf 2 weitere Orte noch. Also es kann relativ mächtig relativ viele Orte abdecken, aber im Prinzip versucht es uns immer mit seiner Hauptfigur zu erwischen. Und wenn es uns dann erwischt, dann verlieren wir nämlich ein Leben. Und wir dürfen den Ort nicht nutzen. Und diese Zusatzsteine, die das Alien legen kann, die erlauben uns dann manchmal einfach nur den Ort nicht zu benutzen, aber wir verlieren eigentlich dadurch keine Lebensmarker. Und der Gag ist jetzt, wenn einer von uns alle 3 Lebensmarker verloren hat, kommt das Alien einen Schritt vor. Und das Alien ist eh sowieso näher an der Ziellinie als wir. Und wenn es das halt vor uns erreicht, dann hat das Alien, das allwissende Wesen, gewonnen. Das heißt, wir versuchen unsere Lebensenergie auch immer wieder mal zurückzubekommen, was gar nicht so einfach ist. Oder halt dafür zu sorgen, dass uns Alien uns möglichst nicht kriegt. Oder wenn es uns kriegt, dass es uns gleichzeitig aufdeckt. Weil ich glaube, wenn gleichzeitig 2 Spieler sterben, kommt es trotzdem nur einen Schritt vor. So hatten wir das jetzt zumindest gespielt. Ja, das ist die Basis des Spiels und die Orte haben halt verschiedenste Sondereigenschaften. Was gibt es denn da so runter, ohne jetzt die Orte spezifisch zu den Eigenschaften zuzuordnen?
Ja, genau. Also wir haben ja jetzt nur die Erweiterungsorte gespielt. Da gab es der erste Ort, der kopiert alle anderen Orte. Beim zweiten Ort kann man seine Handkarten zurückholen. Dann beim dritten Ort konnte man eine offene Karte, die man sozusagen schon gespielt hat, hinlegen und dann noch eine verdeckte dazu. Man konnte dann auswählen, an welchem der beiden anderen Orte man konnte dann nach dem Alien, sozusagen nachdem das Alien sich platziert hat, sagen, okay, ich nehme jetzt Ort 3 oder Ort 5, je nachdem, wo das Alien liegt. Dann der vierte Ort war die Kuppel. Da gab es sozusagen so ein, ich weiß gar nicht genau, was das war. Also es ist, im Endeffekt ist es ein Stein, aber das, thematisch ist es ja irgendwas. Schildmarker, okay. Es war dann so ein Stein, den jedes Mal, wenn wir sozusagen die Kuppel aktiviert haben, erfolgreich, dann hat sich dieser Stein weiter nach vorne bewegt. Also er fängt bei Karte 1 an. Wenn er auf Karte 4, also auf der Kuppel angekommen ist, dann durften wir uns eins weiter nach vorne bewegen auf unserem Track in Richtung Rettung, sage ich mal so. Und dann der letzte Ort war das Labyrinth. Und wenn man das Labyrinth dann sozusagen nutzt, dann kann man eine der unteren 5 Karten, die zugedeckt sind, konnte man aufdecken und dann gucken, was für ein Ort da drunter ist. Und dann konnte man entweder die Eigenschaft des Ortes direkt nutzen oder man konnte die Ortskarte auf seine Hand nehmen, sodass man jetzt mehr Handkarten zur Verfügung hatte und konnte dann sozusagen, wenn man das nächste Mal diese Handkarte ausspielt, die Ortsfähigkeit nutzen.
Genau, wir haben uns vor Ort mit einigen unterhalten, was denn anders ist als zum Basisspiel, weil wie gesagt, wir kennen das Basisspiel jetzt, Berner und ich in Persona nicht und der Jörg war ja leider nicht mit. Einer der Hauptelemente war, dass das Alien hier wohl etwas stärker wird. Im Basisspiel ist das Alien wohl etwas schwächer. Dadurch, dass ja die 5 Karten verdeckt sind und wir erstmal nicht wissen, wo welche sind und wir die erstmal erkunden müssen. Dafür sind allerdings die Karten, die noch zusätzlich enthalten sind für dieses Deck, was wir noch nicht erwähnt haben. Am Anfang bekommt jeder von uns noch so eine Helferkarte, die haben auch noch einen speziellen Namen. Die Funktionen von diesen Karten sind deutlich mächtiger für uns geworden im Verhältnis zum Grundspiel. Das heißt, es wird daraus wieder ein bisschen austarierter. Genau. Ja, was haben wir auch nicht erwähnt? Die Karten, die wir spielen, die bleiben vor uns liegen und dadurch kommt noch ein bisschen deduktives Element rein, beziehungsweise das Wesen kann halt abschätzen, wenn ich eine 5 und 4 vor mir liegen habe, habe ich halt nur noch die 1, 2, 3 und damit hat er eine Drittelchance, richtig zu tippen, wo er mich erwischen kann. Und die eine mächtige Karte, wo die kopiert, also wo ich überall hinwandern kann, wenn er mich da tatsächlich erwischen sollte, dann verliere ich nicht ein Leben, sondern sogar 2. Ja, und wenn ich da drauf gehe, kommt das Alien, glaube ich, sogar 2 Schritte vor. Also das ist ziemlich blöd, wenn wir da erwischt werden. Dafür ist die Karte relativ mächtig, weil wir auch in Ort gehen können, den das Alien eigentlich gesperrt hatte. Ja, wie hat uns denn das Spiel gefallen?
Also ich fand es ziemlich gut. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber gut, ich mag ja auch so Art von Spielen. Ne? Also das geht ja in die Richtung, wir hatten es ja vor Ort schon gesagt, so ohne Furcht und Adel oder man muss halt so ein bisschen denken, okay, ich denke, was du denkst mäßig so ein bisschen, aber es ist auch ein bisschen Bluff und so. Also ich mag sowas und ich fand das sehr spaßig, hat mir viel Spaß gemacht.
Ja, hat mir auch einen sehr großen Spaß gemacht und zwar so großen Spaß, dass ich jetzt unbedingt eins mitnehmen wollte. Habe ich auch hinbekommen. Wir fahren gerade mit einem Exemplar nach Hause. Hat mich sehr stark an Ohne Furchten Adel erinnert, vor allem auch durch die Erweiterung, weil tatsächlich, das war bei Ohne Furchten Adel ja im Prinzip auch so. Ich glaube, es gibt bei Ohne Furchten Adel 8 Karten, soweit ich mich erinnere. Später gab es sogar eine 9. Und mit der Erweiterung gab es aber auch alle Karten doppelt, also 2 Einser, 2 Zweier und so weiter. Und man konnte auch da mischen, wenn man wollte. Also einmal komplett mit den neuen Karten spielen oder halb-halb oder wie auch immer. Und das macht jetzt im Prinzip die Erweiterung von Not Alone auch. Dazu kommt, dass das Spiel sich anders anfühlt als Ohne Furcht und Adel. Bei Ohne Furcht und Adel haben wir ja vor uns gebaut und jeder hat für sich gespielt. Das ist also kein kooperatives Spiel in dem Sinn. Und das hier ist ja tatsächlich ein semi-kooperatives, wo eigentlich fast alle Spieler gegen einen spielen und das hat natürlich nochmal ein neues Level, ne? Weil man versucht sich schon irgendwie abzustimmen und zu unterhalten, ohne dass das Wesen das mitbekommt. Manchmal mit Gestiken oder mit sonstigen Sachen, das mag nicht gut funktionieren. Bei uns hat das überhaupt nicht gut funktioniert, dass die Leute mich verstanden haben.
Ja, das lag aber auch an deiner misslungenen Kommunikation.
Bietet aber da ein neues Element tatsächlich mit derselben Basismechanik von Ohne Furchten Adel, beziehungsweise von ganz vielen Spielen, die der Bruno Faidutti entwickelt hat, weil der steht ja auf diese Art von ich denke, was du denkst und wenn man es aufdenkt und auf diese Karteneffekte, Rollen und sowas vor allem. Ja, also jeder, der so Kartenspiele mag, Bruno Faidutti-Spiele, Ohne Furchten Adel, lockere Zockspiele mit einem asymmetrischen Element, das sind ja auch schon selten bei Spielen, der ist hier auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Wir hatten jetzt bei der Erstpartie mit der Erweiterung ein bisschen das Gefühl, dass das Alien zu mächtig ist, aber da haben wir uns auch sehr lange drüber unterhalten, auch mit dem Verlag und mit ganz vielen, die da sind. Und da kommt das Feedback verschieden an. Die einen beschweren sich über die Menschen, dass sie zu mächtig sind, die anderen über das Wesen. Das beweist eigentlich schon ziemlich, dass es extrem austariert ist, weil je nachdem, mit welcher Runde du spielst und wie oft, läuft es halt anders. Und nach einer Partie sowas zu behaupten, ist sowieso eigentlich totaler Bullshit. Der Verlag hat das auf jeden Fall ausgiebig getestet. Und also im Prinzip ist es mathematisch so, dass es austariert ist. Es kann aber auch mal sehr schlecht laufen, wenn das Alien am Anfang einen erwischt oder wenn man überhaupt nicht dazu kommt, die unteren Räume zu entdecken, also die unteren Welten. Ich würde es jedem empfehlen, der so Kartenspiele mag. Not Alone ist ein Top-Spiel. Kann man auf jeden Fall kaufen, wenn man so Spiele mag. Dann als nächstes haben wir gespielt ein Spiel, das wir vor 3 Jahren schon mal kennengelernt haben. Und zwar Half-Pint Heroes. A Night Card Fight heißt der Untertitel.
Der deutsche Untertitel heißt anders. Der deutsche Untertitel heißt... Weiß ich nicht.
Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Wir haben jetzt das englische Exemplar da gehabt. Aber das ist das erste Korax Game Spiel, was von ihnen selbst entwickelt wird, beziehungsweise entwickelt wurde. Es kommt ja jetzt raus. Und es erscheint auch gleich in verschiedenen Sprachen. Es gibt eine deutsche, eine englische, ich glaube sogar eine französische Edition. Und das wurde rein von ihnen betreut. Das heißt, es ist kein Lizenzprodukt. Es wurde von ihnen entwickelt, zusammen mit den 3 Autoren. Und zwar mit dem Roland, mit dem Johnny und mit dem Sören. Und die Grafik haben sich halt drum gekümmert. Das ist das erste komplett reine Korax-Game-Spiel. Und dabei haben sie sich entschieden, ein Kartenspiel zu veröffentlichen, das auch in der Spieleschmiede vorher gelandet ist und hat ganz viele Goals, Pledge Goals erreicht. Und dadurch gibt es noch ganz viele lustige Add-ons. Dazu können wir gleich nochmal was sagen. Das Spiel selbst ist ein lustiges, einfaches Kartenspiel, was man grundsätzlich erstmal vergleichen kann mit so Spielen wie Wizard oder Skulking oder Rage, die alle im Prinzip darauf basieren, dass ich, bevor ich überhaupt das Stichspiel starte, erstmal sage, wie viele Stiche ich machen werde. Das Prinzip kennt man ja soweit. Und wenn man halt seine genaue Zahl erreicht, kriegt man Pluspunkte, das ist ja auch so. Und wenn man sie nicht erreicht, kriegt man halt weniger Pluspunkte bzw. gar keine. Das ist anders, man kriegt hier keine Minuspunkte, das gab es in manchen Spielen davon. Und der Hauptaspekt, der komplett anders ist, dass wir hier nicht einfach nur ein Stichspiel spielen, sondern wir spielen hier ein Stichspiel, was mit Pokerkombinationen funktioniert. Das heißt, es gibt eine High Card, es gibt ein Pärchen, es gibt ein Drilling, es gibt ein Full House, es gibt ein Flush. Und die hängen alle mit einer bestimmten Wertigkeit ab. Und wenn ich halt starte mit einer High Card, kann die Berner ein Pärchen spielen und schlägt damit meine High Card. Das kennt man auch so ein bisschen von Tissue zum Beispiel, dass man sich halt mit Kombinationen schlagen kann. Oder halt in derselben Kombinationsreihe bleibt und eine höherwertige Kombination spielt. Ja, aber es geht hier nicht reihum, sondern, also es geht hier schon reihum, aber es gibt immer nur eine Runde. Das heißt, ich spiele eine Karte an oder eine Combo. Jeder spielt sozusagen einmal und dann wird geguckt, wer hat das höchste gespielt und der kriegt den Stich. Das heißt, das ist sozusagen das Element, was anders ist als Tissue, sonst würde es ja nicht wie Wizard hier funktionieren, dass man die Stiche vorher angesagt hat. Genau. Und der Gag kommt jetzt noch zum Tragen, dass ich vorher auch noch bieten kann, wer von meinen Mitspielern sein angesagtes Ziel nicht erreicht. Und sollte er sein Ziel nicht erreichen, kriege ich da nochmal 20 Punkte extra. Und das Leichteste, was ich hier spielen kann, ist das übliche Nuller. Das geht hier tatsächlich deutlich leichter als bei anderen Spielen. Dafür gibt es hierfür aber auch grundsätzlich, je mehr Personen mitspielen, immer weniger Punkte. Ich meine, in der großen Runde kriegt man nur 20 Punkte dafür, wenn man eine Null durchkriegt. Also gar keinen Stich macht. Und jetzt kommt noch der Mega-Gag. Es kann ja passieren, dadurch, dass ich Kombinationen spiele, und das passiert sogar eigentlich in jeder Runde, ist, dass die Runde nicht gleichzeitig endet. Weil wenn die Berner halt ein Full House spielt, kann es passieren, dass sie da 3 oder 4 Karten wegschmeißen muss und dann gar nicht mehr so viele Handkarten hat und ihre Handkarten vorher loskriegt. Und das ist relativ blöd, weil wenn ein Spieler übrig bleibt, der noch viele Handkarten hat, kann er die einfach alle einzeln spielen und macht dann noch dementsprechend Stiche. Und wenn einer es leider schafft, in einer Runde 3 Stiche hintereinander zu machen, ohne dass ein anderer dazwischen einen Stich gemacht hat, dann hat er, wie hieß die Kombo?
Keilerei.
Und der Spieler gewinnt auf jeden Fall diese Runde, macht sich ein X auf den Block und alle anderen kriegen gar nichts. Ansonsten kriegt man sein X, wenn man halt die angesagten Stiche erfüllt hat. Für jeden Stich, den man gerade hat, 10 Punkte. Und wenn man noch das erfüllt hat, was man angesagt hat, je nachdem wie schwierig das ist, 0, 1, 2 oder sogar 3 Stiche, kriegt man dementsprechend viele Pluspunkte, wobei 0 am wenigsten bringt. Ja, und das waren schon fast alle Regeln. Außer, dass es noch eine Sonderregel gibt. Wenn einer am Tisch es schafft, 5-mal hintereinander die richtige Zahl angesagt zu haben, dann gibt es eine Schießerei. Und sollte er noch einmal richtig getroffen haben und die Mitspieler machen nichts dagegen, dann gewinnt er die komplette Partie. Ansonsten werden einfach irgendwann mal nach Partieende, nach 10 Runden war das, glaube ich, alle Pluspunkte addiert. Plus man kriegt noch mal einen Sonderfall. Einmal 10 Punkte für die längste Reihe, die man am Stück geschafft hat, ohne einen Fehler zu begehen, also ohne seine Siegesreihe zu unterbrechen, kriegt man nochmal 10 Punkte pro Stich. Und ja, und wer dann am meisten Punkte hat, der gewinnt das Spiel. So, jetzt machen wir aber mal eine kurze Pinkelpause und dann melden wir uns gleich mit dem Spiel wieder. Wir sind zurück von unserer kurzen Erfrischung an der Tankstelle. Genau, wir haben eben gerade über Half-Pint Heroes gesprochen und haben im Prinzip, glaube ich, jetzt auch alle Regeln erklärt. Dabei ist dann noch ein Block und man versucht halt, nach jeder Runde schreibt man halt auf, ob jemand sein Ziel erfüllt hat. Und dann kriegt er ein Kreuz und man schreibt die Siegpunkte auf, die entsprechen der Stichpunktanzahl, die man gemacht hat in den Stichen. Plus, wenn man richtig getippt hat, wenn einer sein Ziel nicht erreicht hat. Plus der Anzahl an Stichen, die man selbst gemacht hat. Wenn man sein Ziel erreicht hat, kriegt man ja nochmal Sondersiegpunkte. Genau. Ja, das ist Half-Pint Heroes. Und jetzt, wie gesagt, das erste native Korax Games Spiel. Alle anderen Spiele, die bisher bei Korax Games erschienen sind, waren lizenztechnisch reine Übersetzungen. Und das Material etc., das war halt das vom Ursprungsverlag, das halt hier nur angepasst worden ist. Dasselbe war als Spielschmiedeprojekt in der Crowdfunding-Plattform von Happy Shops. Und ja, das lief ziemlich gut, weil alle Ziele wurden erreicht. Das heißt, die Karten sind jetzt sehr, sehr dicke Karten für ein solches Kartenspiel. Die sind auch nochmal extra kaschiert. Es sind keine Plastikkarten, aber die halten garantiert auch ein bisschen Flüssigkeit aus tatsächlich. Es sind extra Pokerchips drin, also nicht nur einfach Pappmarker, sondern wirklich beklebte Pokerchips mit einem Symbol, schön dick und fett. Es sind... ja, es ist ein Spielblock drin und es gibt noch sondermäßig, wenn man bei dem Spielschmiedeprojekt mitgebracht hat, gab es noch Aufkleber für Bierflaschen, die dann passend in dem Layout sind mit Cthulhu. Also generell die ganzen Ilos, die sind ja auf lustig getrimmt. Ne? Also es gibt da einmal Charaktere, die ganzen Autoren kommen drin vor. Das wurde alles vom Maurer illustriert. Das ist der Illustrator, der früher die 2F-Spiele illustriert hat. Es sind ganz viele Anspielungen auf verschiedene Sachen. Es kommen ganz viele Brettspiele drin vor. Genau, und die Illustration ist generell auf sehr lustig getrimmt und die Spieler spielen einzelne Parteien. Der eine spielt sozusagen die Lovecraft-Partei mit so einem kleinen Knuddel-Cthulhu, der andere spielt die Raben und so weiter und so fort. Und dafür gibt es halt auch passende Bieraufkleber bzw. Flaschenaufkleber für Bierflaschen oder für Bionadeflaschen. Und es wird dann auch noch eine riesen Playmat geben in einem Bierkrugform. Und es gibt auch diese Marker, die man jetzt hat, als Spielermarker sollen als Kronmarker auch rauskommen. Das kriegen alle die bei diesem Crowdfunding mitgemacht haben und dementsprechend ein Pledge-Level ausgewählt haben. Und wahrscheinlich kann man es später auch nochmal als Goodie kaufen. Der Verlag hat anscheinend auch nochmal vor, das Spiel ist für 2 bis 7 Personen, nochmal eine Promo oder eine kleine Erweiterung oder was auch immer zu machen, damit man es auch mit bis zu 9 Personen eventuell spielen kann. Das haben sie auch getestet vor Ort. Da muss vielleicht noch eine kleine Regelanpassung gemacht werden, aber ansonsten kann man es auch zu 9 machen und spielen. Ja, wie hat mir das Spiel gefallen? Ich fand es sehr, sehr gut. Ich spiele, wie gesagt, auch Wizard und Skulking sehr, sehr gerne. Und ich finde hier den Kniff, dass es Pokerkombinationen sind, plus ich kann bei den anderen tippen, dass sie vielleicht falsch liegen, plus dem Gag, dass einer vielleicht früher aus der Runde ausscheiden kann, weil er mehr Kombos spielt und ein anderer die Runde an sich reißen kann, weil er 3 Stiche hintereinander gemacht hat. Sehr, sehr lustig. Also wer auf jeden Fall so Art von Stich-Ansage spielen mag, der wird hier seine große Freude haben. Und nein, es ist nicht ein Klon von den schon gekannten Spielen in diesem Genre, sondern tatsächlich durch diese vielen kleinen Änderungen ein ganz neues Spiel dieses Genres und damit wieder was Innovatives in diesem Kartenspielsegment.
Ja, mir hat es auch gut gefallen. Ich fand es ziemlich spaßig. Und ja.
Dann haben wir gespielt ein älteres Spiel von Korax Games, und zwar Labyrinth. Das wollten wir mal kennenlernen. Ich meine, dass der Jörg das damals vorgestellt hat. Wir persönlich hatten es noch nicht gespielt. Das haben wir jetzt für euch allerdings nicht auf Video gebannt, sondern wir haben tatsächlich nur die Neuheiten auf Video gebannt. Ja, das haben wir halt gespielt. Erinnert ein bisschen an so labyrinthartige Spiele wie Linie 1 oder Zuro oder ich glaube, es gab auch eins mal von Queen Games, was in dem Linie 1 war, glaube ich, nicht Queen, aber ein anderes. Metro irgendwas, glaube ich, was da auch in diesem Segment war. Was hier hinzukommt, ist, es geht halt nicht nur um das Verbinden der Elemente, sondern jeder Spieler hat einen Sondercharakter, einen Fantasy-Charakter mit Lebenspunkten und er hat 4 verschiedene Aktionen, die er ausführen kann. Das ist bei jedem Spieler unterschiedlich. Wir versuchen uns in dem Labyrinth zu bewegen. Da sind natürlich auch Fallen. Wenn wir da drauf kommen, müssen wir würfeln, ob die Fallen ausgelöst. Wenn wir auf die Fallen kommen, müssen wir würfeln, um da gucken, ob wir die Fallen auslösen. Und wir versuchen, zu einem Schlüssel zu kommen. Bei jedem Spieler direkt vor Ort liegt ein Schlüssel. Wir dürfen natürlich nicht den nehmen, der direkt vor uns liegt. Wir müssen einen anderen Schlüssel nehmen, dann in die Mitte gelangen und dort das Tor öffnen. Dann haben wir gewonnen. Das Blöde ist, die Mitspieler kommen uns ganz schön in die Quere. Die Wege gehen nicht immer so, wie wir es wollen. Und es läuft noch ein Golem rum, den die Mitspieler jederzeit kontrollieren können und der uns eventuell in die Pfanne haut. Und wir können uns noch gegenseitig angreifen, uns Sachen abluchsen oder Lebenspunkte klauen. Und es gibt noch negative Ereignisse, die ständig mal passieren. Es ist also ein großes Ärgerspiel mit ganz vielen Faktoren. Grundsätzlich ist da überhaupt nichts Verkehrtes dran. Mir persönlich war es jetzt in der großen Runde, wir haben es halt in der Maximalbesetzung gespielt, etwas zu lang und etwas viel zu sehr glücksbetont. Dazu kam noch, dass wir halt leider, weil wir es auch relativ spät abends gespielt haben und da einige Regelfehler drin hatten in unserer Partie. Damit kann man das nicht wirklich gut beurteilen, aber ich persönlich wäre jetzt eher für ein Spiel ohne diesen Fantasy-Aspekt. Ich brauche nicht überall Fantasy und Druffgekloppe und spiele, glaube ich, lieber die, wo ich einfach nur verbinde und da den Ärgerfaktor habe und dann eine relativ kürzere Spielzeit als jetzt das Labyrinth. Aber wen das interessiert, der Jörg hat es ausführlich gedreht und stellt es auch ausführlich per schriftlicher Rezension vor. Der kann sich da ja nochmal reinlesen. Dann haben wir vor Ort was ganz Spannendes gespielt, nämlich mal einen Prototypen von Korax Games, der vermutlich 2019 oder 18 erscheinen soll, das steht noch nicht so ganz fest. Sie arbeiten dran, aber im Prinzip versuchen sie ihn für nächstes Jahr fertigzustellen, aber man weiß das ja nie bei der Spielentwicklung. Das ist von einem Neuautor, der da heißt Julian, glaube ich. Jan heißt er genau. Ich weiß aber jetzt gerade leider nicht seinen Nachnamen. Das ist aber sein erstentwickeltes Spiel und das entwickelt er jetzt zusammen mit Korax Games, feilen die gerade da dran und das haben wir vor Ort auch gespielt. Um was geht es denn in dem Spiel?
Ja, also thematisch geht es natürlich um die Tudor-Familie, wie der Name schon sagt irgendwie. Und
was mir persönlich nichts gesagt hätte, aber es ist ein ganz bekanntes Thema.
Ja, ist halt englisches Königshaus, ne? Gab es auch eine Fernsehserie zu, also wer sich da ein bisschen schlau machen will, kann das tun. Aber
die Quintessenz ist, es gab mal einen König. Und dieser König war 5 oder 6 Mal verheiratet oder noch mehrmals. Und das Blöde ist, das darf der König ja eigentlich nicht. Das heißt, er hat seine ganzen Ehefrauen immer umbringen lassen. Also enthauptet oder sie wurden vergiftet oder sie wurden gelyncht. Und dann hat er halt aufs Neue wieder geheiratet. Und das hat er wohl eine relativ lange Zeit gemacht. Und das spielen wir hier in diesem Spiel nach. Aber jetzt ohne das Lynchen, sondern es geht mehr um die Adligen, die an seinem Hof agieren.
Genau. Eigentlich, also ehrlich gesagt, das Thema... Ja, es ist Henry der Achte, aber das ist jetzt relativ irrelevant, es hätte auch jeder andere König sein können.
Das Spannende sind ja dann die Ringe, weil bei Hochzeiten gibt es ja auch oft Ringe.
Genau, also thematisch ist es so, dass wir sozusagen die Adligen und die wollen uns natürlich dann möglichst viel Gunst erweisen, damit sie auch da schön weiter in unserer Gunst steigen und dann sich da, ja, wie soll man das sagen, möglichst viel Einfluss haben. So, genau. Und das eigentlich Spannende an dem Spiel ist, es ist eigentlich ein bisschen so ein Worker Placement. Also man setzt seine Figuren ein. Man hat pro Runde immer 2 Figuren, die man einsetzt. Es gibt so eine Leiste, wo man seine Figuren einsetzt. Beziehungsweise, wenn man einsetzt, setzt man unten ein und schiebt dann sich sozusagen hoch. Das heißt, die als Oberste stehen, die fliegen dann irgendwann raus. Und von unten rutscht man dann nach. Und dann kann man immer, wenn man seine normalen Arbeiter sozusagen eingesetzt hat, immer eine der 2 Aktionen ausführen, die auf diesem Feld möglich sind. Und wenn man den, ich weiß nicht mehr wie er hieß, sozusagen den Chef da eingesetzt hat, dann kann man auch beide Aktionen ausführen.
Genau, und die bleiben üblicherweise auch ein paar Runden da stehen. Das heißt, man kann die Aktion immer wieder ausspielen, wenn denn der Chef da auch nächstes Mal auch wieder hingesetzt wird. Weil es kann tatsächlich auch mal passieren, dass kein Spieler da einen Chef hinsetzt und dann kann ich die Aktion nicht ausführen.
Genau, also zum Aktivieren sozusagen dieser Aktion muss da immer ein Chef stehen. Wenn gar keiner da steht, dann kann auch keiner diese Aktion nutzen.
Und das ist ein schöner Ärgerfaktor, der bei uns tatsächlich auch 2-3 Mal zum Tragen kam, als wir jetzt den vorab Prototypen gespielt haben, der auf jeden Fall noch nicht final ist, da wird noch dran gefeilt, somit können sich auch noch Regeln ändern, aber die Basis bleibt auf jeden Fall vom Spiel enthalten. Der Gag ist jetzt, dass ich versuche, auf dem Weg nach oben die Blättchen einzusammeln und das ist nicht so einfach, weil dazu muss ich Karten ausgeben und die kriege ich unter anderem zum Beispiel über die Ringe. Am Anfang des Spiels kriegt jeder 2 Ringe und die kann man sich frei auswählen und es ist nicht irrelevant, welche das sind und es ist vor allem auch nicht irrelevant, wo die sind.
Ja, genau, dazu muss man vielleicht einfach mal sagen, aktuell hat jeder Spieler so einen Sichtschirm vor sich, aber der Sichtschirm ist nicht nur ein normaler Sichtschirm, sondern da ist sozusagen so eine Hand oben drauf, also naja, nicht eine komplette Hand natürlich, aber zumindest mal die 5 Finger und also wirklich in, ich weiß nicht, wie man es sagen, so wirklich modelliert, also da, man sieht da oben diese Hand und es gibt halt diese Ringe, die man dann auf die Finger stecken kann. Und zwar kann man immer maximal einen Ring auf einen Finger stecken, aber es ist auch nicht unwichtig, welche Ringe man besitzt, weil man braucht bestimmte Ringe, um sich über bestimmte Felder zu bewegen. Und es ist auch nicht unwichtig, wo die Ringe sitzen, weil je nachdem, auf welchen Fingern man dann Ringe sitzen hat, kann man bestimmte Kombis auslösen und ja, die bringen einem dann Sonderaktionen.
Beziehungsweise nein, bringen sie nicht. Sie bringen einem Verstärkung von der Aktion, die man ausführt. Also wenn eine Aktion einem sagt, du kannst einen Ring tauschen, kann man dann, wenn man die richtige Ringkombo auf den Fingern liegen hat, also zum Beispiel die, keine Ahnung jetzt, die mittleren drei Fingerringe haben, dann kann man plötzlich zwei Ringe tauschen oder sowas. Also sie verstärken die Aktion, was sehr, sehr schön ist. Und man kriegt es eigentlich nie hin, dass man alle Booster kriegt. Das heißt, man muss sich entscheiden, wie man die Ringe auf die Finger setzt. Und man kann die immer erst wieder umsetzen, wenn einem einer geklaut wird oder wenn man einen neuen Ring kriegt.
Nee, du kannst auch als Aktion ja Ring tauschen. Das also da richtig, kannst du die Position dann nicht verändern, aber du kannst den Ring verändern.
Genau. Und das ist im Prinzip schon alles, wie das Spiel funktioniert. Es gibt noch ganz viele Details, die wir jetzt erstmal weglassen, weil das Spiel halt noch nicht fertig entwickelt ist. Aber wir agieren mit diesen Ringen, wir agieren mit den Fingern. Wir versuchen auf diesen Leisten nach oben zu kommen und dabei die Plättchen einzusammeln. Und das Tolle ist, das Spiel wird verschiedene Modi haben. So sieht es im Moment aus. Wir haben jetzt den Modus gespielt, dass wir relativ schnell versuchen, nach oben zu gelangen, weil wir dadurch immer wieder Siegpunkte generieren, vor allem wenn der Weg möglichst lang ist. Aber es gab auch Module, wo man versucht, Mehrheiten zu erreichen oder anderes. Ich meine, er hat da drei oder vier verschiedene Karten drin gehabt, ja, die das Spiel dann verändern.
Ja, genau. Es sind halt sozusagen so Endbedingungskarten, wofür es dann Punkte, also nicht nur am Ende Punkte gibt, sondern auch während des Spiels Punkte gibt. Genau, und die sind halt modular, weil das einfach Karten sind. Die kann man halt in jeder Partie, das sind in jeder Partie andere.
Das macht das Spiel dann halt mal komplexer, mal schneller, mal besser für 2 bis 5, mal besser für 3 bis 4 Spieler, je nachdem. Da sind sie noch am Austarieren und zu gucken, was da besonders gut funktioniert. Ja, und wir hatten jetzt auch was gespielt und hatten so 2, 3 Fragen. Und tatsächlich sind sie da noch nicht ganz sicher, ob dann zum Beispiel der Sprung, ob der nur über eine Figur vom anderen sein kann oder ob man auch über Plättchen springen darf etc. Da sind sie noch am Austarieren, weil es gibt auch Plättchen, die Minuspunkte bringen, die man einsammelt, und viele bringen halt Pluspunkte, aber unterschiedlich, je nachdem, wie oft sie in dem Sack sind. Es kommen also aus dem Sack Plättchen auf das Feld, und wenn man drüber läuft, dann sammelt man die halt ein. Ja, hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Ist ein schönes Vielspielerspiel mit sehr viel Potenzial. Und ich finde es mega interessant, dass so ein Spiel bei Koras gerade entwickelt wird, weil das wäre so ein typisches auch Spiel, was man sich gut vorstellen könnte, wie das bei Hans im Glück gerade wäre oder bei einem ähnlichen Verlag, der das bearbeitet.
Ja, hat auf jeden Fall Kennerspielniveau. Und mir hat es auch ziemlich gut gefallen. Also ich freue mich darauf, dass auf jeden Fall dann irgendwann als fertiges Produkt zu sehen, und bin sehr gespannt, was sie da noch ein bisschen vielleicht dran tweaken, dass das noch ein bisschen besser wird. Aber also auf jeden Fall, das hat mega Potenzial und es hat mir bisher jetzt schon ziemlich gut gefallen.
Und ich hoffe doch, sie behalten diesen Gag mit der dreidimensionalen Hand und den Ringen bei, weil das macht natürlich massig was aus. Also es wäre ja unglaublich, wenn das wegfallen würde. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und das ist tatsächlich nicht nur ein dekoratives Element, sondern es wird ja spielmechanisch verwendet. Und das Schöne ist, wir gehen mal davon aus, da es bei Korax Games rauskommt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man dieses Spiel vielleicht vorher mal in die Spielspiele schnappen würde. Und dann könnte man natürlich einzelne Materialien noch viel, viel schöner machen, weil noch schöner als Papp-Ringe wären natürlich Plastikringe, noch schöner als Plastikringe wären natürlich Ringe aus Metall. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn du eine normale Auflage von so einem Spiel machen würdest, 1000, 3000 Stück, sondern das kann nur funktionieren, wenn man das in eine Crowdfunding-Plattform gibt und genug Leute sozusagen das vorbestellen und Pledge-Level erreicht werden, sodass genug Geld zusammenkommt, dass man da das Material deutlich besser machen könnte und teurer machen könnte. Das wäre natürlich schön, weil das könnte ich mir relativ gut vorstellen.
Ja, tut aber dem Spiel, also ist fürs Spiel total irrelevant.
Das ist richtig, aber das könnte man so ein bisschen overproducen, würde dem Spiel auch nicht schaden zumindest. Ja. Genau, das ist eine der kommenden Neuheiten. Haben wir nicht für euch gefilmt, weil ist halt noch gar nicht fertig. Wir haben so vereinzelt Bilder gemacht und stellen es euch hier so ein bisschen halt im Podcast vor. Ich freue mich persönlich da genauso wie die Berner drauf. Mir hat es nämlich auch sehr, sehr gut gefallen. Da wird sich sicherlich noch das ein oder andere Detail ändern, aber die Basis ist schon mega interessant und freut mich, dass der Frank sozusagen ein Kennerspielniveau-Spiel in der Eigenentwicklung in seinem Verlag dann demnächst präsentieren wird für nächstes oder übernächstes Jahr. Ja, dann haben wir am Schluss noch, weil der Hunter uns gefragt hat und er hatte noch riesen Bock, nochmal eine Runde Viral zu spielen, haben wir nochmal eine Runde Viral mit ihm gespielt. ist im Prinzip noch das Material, das die Berner und ich hatten mit dem Papierprototypen. Wir hatten da damals ja kurz ein Video zu aufgenommen. Jetzt ist es das fast finale Material. Das war immer noch ein Handmuster. Hat sich aber jetzt natürlich nochmal deutlich besser angefühlt, dadurch, dass die ganzen Marke halt jetzt richtig produziert sind oder fast richtig produziert sind. Und ich kann immer noch sagen, optisch ist das wirklich schon ein schönes Highlight. Also durch die Grafik und durch das Material gefällt mir das echt gut und hat endlich mal auch wieder ein ganz ausgefallenes Thema. Ich bin mal gespannt, wie gut das Spiel halt in Deutschland ankommt, weil ich mir so ein bisschen vorstellen könnte, dass es so ein bisschen zwischen den Stühlen ist. Es könnte für Familien ein bisschen zu kompliziert sein und es könnte den Vielspielern ein bisschen zu wenig an Möglichkeiten sein, beziehungsweise ein bisschen zu wenig an Chaos-Faktor. Aber grundsätzlich verbirgt sich dahinter echt eigentlich ein lustiges, kleines, schnuckiges Mehrheitenspiel mit einer sehr schönen Thematik. Und man muss das dann halt auch so spielen, wie wir es jetzt zum Beispiel mit dem Hunter gespielt haben, dass man mit der Thematik mitgeht und dann halt auch sagt, hier, die Karte macht jetzt gerade das und die ganzen Leute wollen dann in den Magen, weil er gerade jetzt einen fettigen Burger isst, etc. Wenn man das damit spielt, dann macht das schon Laune, ganz sicher. Aber ja, man wird sehen, wie gut das dann funktioniert. Ja, Viral kommt in Deutsch bei Korax raus, Viral, und in dem ausländischen Edition ist ja auch der Autor dafür zuständig, der einen eigenen Verlag hat, und zwar der Jill mit Mesa Board Games.
Genau, also mir hat die Partie gestern auch Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja, ich sehe ein ähnliches Problem, aber das, wir haben es jetzt auch noch nicht so ausführlich mit Familien getestet, ob das vielleicht doch geht. Natürlich ist auch immer noch ein Unterschied, kriegt man es erklärt oder muss man die Regel selber lesen. Bleibt abzuwarten, aber nichtsdestotrotz hat das Spiel, also das ist auf jeden Fall nett und so auch relativ flott gespielt. Ich weiß nicht, wie lange haben wir gestern gespielt, 3/4 Stunde. Und ja, das ist also relativ flott gespielt, hat aber auch ein paar nette, ja, ein paar ganz witzige Kniffe einfach. So, man hat auch ein bisschen Ärgerpotenzial, also man kann da auch schon was machen.
Genau, das war sozusagen unser Samstag, weil Freitag sind wir eigentlich ja nur angereist. Samstag haben wir dann diese ganzen Spiele gespielt und Sonntag hatten wir uns dann zusammen nochmal in die Lokation begeben, wo ja dann die verschiedensten Firmen sind vom Frank und von Robert. Korax Games hat ja eingeladen und Korax Games ist wie gesagt auch ein eigenständiger Verlag, der komplett eine eigenständige Firma ist. Aber der Frank und der Robert sind nicht genug ausgelastet in ihrer Freizeit. Sie haben ja mehrere Firmen, um die sie sich irgendwie kümmern und die sind alle voneinander getrennt. Nutzen aber natürlich dieselben Räumlichkeiten dafür, beziehungsweise auch teilweise natürlich dasselbe Lager. Das durften wir uns dann am Sonntagmorgen angucken. Und zwar haben wir uns dann angeguckt, wie Happy Shop so generell agiert. Wir haben uns angeguckt, wie die das mit dem Lager machen, wie das funktioniert. Wurde uns auch schön gezeigt, dass sie machen ja auch ganz viel Verschickerei. Also Fulfillment, genau. Für ganz viele verschiedenste Kickstarter, Crowdfunding, Spieleschmiedeprojekte. Ganz spannend, wo sie ganz gewisse Sachen einhalten müssen und auf ganz viele Details achten müssen. Das ist schon sehr spannend, da die Hintergründe zu sehen und wie viel Aufwand das tatsächlich ist, als nur ein Spiel weiterzuschicken. Weil wir reden dann da, innerhalb von kürzester Zeit müssen 1000 Spiele verschickt werden in Europa weit und sie müssen darauf achten, dass ja das richtige Pledge-Level dann beigelegt wird und es nicht vertauscht ist. Und ach, das ist ganz schöner Aufwand, hätte ich mir gar nicht so sehr vorgestellt. Und was ich extrem lustig fand, das scheint ein sehr humorvoller Haufen zu sein. Ich meine, Frank kennen wir ja und der Frank ist auch ein sehr lustiger Mensch und der Robert. Aber auch untereinander verstehen die da viel Humor und haben da zum Beispiel sehr lustige Mitarbeiterbilder gemacht, die alle ihre Funktion erklären in sehr lustigen Special Effects mit Fotoanimation etc. Sehr schön. Hat uns sehr gut gefallen. Und was ich auch noch ein lustiges kleines Highlight fand, an der Rezeption gibt es einen Facebook-Like-Marker, der live im Internet trackt, wie viel Likes aktuell die Spieleroffensive hat. Und wenn man disliked oder liked, verändert sich dieser Marker sofort mechanisch. Das haben wir auch ausprobiert. Ich habe mich sofort mal disliked und dann wieder geliked. Und der Marker ist eins nach unten und eins nach oben. Und alle haben gebannt darauf geguckt und festgestellt, das funktioniert. Mit so Kleinigkeiten macht man uns Geeks immer glücklich. Ja, das war im Prinzip der Event von Korax. Hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nochmal sehr, sehr vielen lieben Dank, Frank, Robert, dass ihr uns eingeladen habt. Auch wenn wir so eine lange Anfahrt gehabt hatten, hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Sowohl für eure Neuheiten, für eure Spiele, als auch für die ganzen Leute, die da waren. Wir haben endlich mal mit unseren MIP-Biblern gespielt. Mit Johannes hatten wir, glaube ich, vorher auch noch nicht gespielt,
Haben wir doch.
Auf der BerlinCon oder was?
Nee, auf der Con glaube ich nicht, aber das letzte Mal irgendwo. Wo haben wir denn da mit ihm?
Kann sein. Also wir haben auf jeden Fall das erste Mal mit dem Spielevater und mit dem Spieleleiter gespielt und mit der Annette und mit Brettspielpoesie, das ist ja dann die Sonja, genau. Und ihr Mann haben wir auch gespielt. Das war sehr, sehr schön, hat viel Spaß gemacht. Und wir hatten sehr, sehr viel spannende Gespräche. Was man auch sieht bei dem Event, das müssen wir auf jeden Fall erwähnen, Korax Games ist ja noch relativ neu auf dem Brettspielmarkt. Wie gesagt, wird ja geführt unter anderem von Frank. Und ja, der ist in der Brettspielszene eigentlich nicht neu. Aber sind wir mal ehrlich, wenn man halt Spiele verschickt und wenn man Puzzle verschickt und sich um Distributen oder auch dann ums Crowdfunding kümmert, ist das nochmal eine ganz andere Liga, als wenn man Spiele selbst entwickelt, bearbeitet und selbst produziert. Und nicht nur, weil man Spiele gut verpacken kann, weiß man, wie man Spiele produziert. Das heißt, das ist auch immer ein Entwicklungsschritt. Und auch beim Lagern und beim Verpacken und Verkaufen gibt es ganz viele Sachen zu berücksichtigen. Da haben sie auch ganz viele lustige Anekdoten erzählt, wie früher das Lagersystem geordnet war und jetzt. Also man hatte auch eine Lernkurve. Und ich finde, die merkt man im Moment gerade extrem bei Korax Games auch. Und die geht nicht nur minimal nach oben, die geht exzessiv gut nach oben. Wenn man sich die ersten Sachen anguckt, die vielleicht letztes Jahr als allererstes erschienen sind und die jetzt erscheinen, plus die Sachen, an denen sie arbeiten für die Zukunft. Also da hat der Frank ordentlich aufgefahren und packt da viel Manpower und Ideenpower rein. Und ja, ich glaube, aus Korax Games wird in den nächsten Jahren echt ein sehr schöner Verlag werden, wenn er auf dem Tempo weitermacht und in der Qualität dann auch weitermacht, beziehungsweise die Prozesse und die Bearbeitung verbessert. Ja, vielen lieben Dank, Frank. Das waren Andreas.
Und die Berner.
Und wir kommen gerne sicherlich nächstes Jahr wieder, wenn du uns einlädst, und schauen uns deine Neuheiten an und geben wieder kreatives und konstruktives Feedback und sind schon ganz gespannt, was du uns dann auftischst. Ja, wir sehen uns das nächste Mal. Ich hoffe, unser Überblick hat euch wie immer gefallen. Wir sind jetzt demnächst noch auf ein paar Events und stellen dann auch nochmal per Audio-Podcast sicherlich unsere Ersteindrücke vor. Und zwar werden wir bei Cosmos die Prototypen spielen, die dann in Essen rauskommen im Herbst auf der Spiel. Als auch bei Pegasus werden wir zu Gast sein. Natürlich werden wir bei beiden Events auch ausgiebig drehen und die Videos dann vor Essen noch online stellen, sodass ihr einen schönen Eindruck von den Spielen euch machen könnt und wisst, was ihr euch in Essen vor allem als Zeit aufopfern könnt und was ihr euch besonders anschauen solltet, weil das besonders interessant für euch ist, für euren Spielgeschmack, für eure Spielleute. Und wir haben auch noch das ein oder andere Spiel, das zu Hause auf uns wartet, das zugeschickt worden ist noch vor der Messe und demnächst vielleicht auch noch bei uns eintrudelt, die wir dann auch nochmal schnell vor der Messe für euch vorstellen, damit ihr euch die Messezeit gut einplanen könnt, weil das ist nicht einfach. Wir haben gelesen, die Frau Merz hat, glaube ich, jetzt dieses Jahr gepostet, es werden 1200 Neuheiten auf der Messe sein. Das sind nicht alles nur Neuheiten, weil da sind natürlich auch Neuauflagen dabei und Erweiterungen und da sind auch sicherlich das ein oder andere Goodie, das mitgezählt wird. Aber es werden verdammt, verdammt viele Spiele. Das schaffen wir nicht, das schafft ihr nicht, das schafft kein Mensch mehr. Darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, dass man auf der größten Messe dann ist, die ganze Auswahl da hat und für seinen Spielgeschmack auf jeden Fall was finden wird. Und wir versuchen euch da auch ein bisschen durch den Dschungel zu helfen, indem wir uns das vorher angucken, wie jetzt hier bei Korax Games, und dann ein paar Tipps und Tricks sagen. Meine Highlights jetzt hier bei Korax war auf jeden Fall dann das Half-Pint Heroes und das Not Alone. Das hat mir sehr gut gefallen, vor allem auch die Erweiterung, die kommt. Ja, und die anderen Spiele haben wir euch ja auch kurz vorgestellt und werden euch das noch detailreich per Video vorstellen. Garantiert ist für euch auf jeden Fall was dabei. Ja, das waren wir und wir fahren jetzt noch ein paar Kilometer und dann sind wir daheim. Und dann werde ich das demnächst schneiden und dann geht das online. Und dann sehen wir uns beim nächsten Podcast bzw. im nächsten Video. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.